Comport 280, Nicht-Scanner. Hallo und herzlich willkommen zum 280. Comport, den ich am heutigen besonders sonnigen und eigentlich besonders im Park rumlaufs geeigneten Freitag, dem 2. September 2011, aufgenommen habe.
It is 10:38.
Was daran lag, dass ich eigentlich die ganze Zeit durch den Park laufen wollte, aber dummerweise sind da ganz viele Leute und die bauen da was auf, ich weiß auch nicht. Sowas. Das Intro nebenbei, dich letzte Woche versucht anzudeuten, beziehungsweise auch nicht so deutlich. Ja, Game of Thrones, das Rockcover, warum wohl habe ich das zum Intro gemacht? Aber ja, neben dem Intro gibt es aber ansonsten wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Meldungen zum Space, die nicht ganz so erbaulich sind, und Tech und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich alles verstaut habe, was ich hinter 1 verstaut habe. Als da Wirtschaftsmeldungen wären, Regierungsmeldungen, und nein, Westerwelle ist immer noch nicht zurückgetreten, kommt aber vielleicht noch, und der Meer. 13 Grad, sonnige, cool, Greetings, bei 13 Grad, die sich wie 13 oder 14 anfühlen, der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11 km/h aus Southeast, und normalerweise wäre ich da hinten im Park geblieben. Geht nur nicht, weil da ist so Zaun rum. Ganz viele Leute, die da drauf rumwuseln. Aber ja. So, da bin ich jedenfalls wieder. Ja, weil wenn ich das nicht erwähne. Mit Neuem von der Wirtschaft. Als wir da hätten eine Reichlehnung. Der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Keitel, lehnt eine Sondersteuer für Vermögende zur Konsolidierung des Staatshaushalts ab. In der Frankfurter Rundschau bezeichnete er Aufrufe von Spitzenmanagern in Frankreich unter dem Motto "Besteuert uns als PR-Gag", der mit einer ernsthaften Steuerdiskussion nichts zu tun habe. Nee, er hat auch mit einer ernsthaften Steuerdiskussion nichts zu tun, aber das ständige Nein, also wir können doch die Leistungsträger, die sowieso viel zu viel Geld haben, nicht auch noch was wegnehmen. Das ist ja auch Blödfug. Von daher, ja, Jungs, Mädels, fangt mal an, eine ernsthafte Diskussion zu führen. Dann kann man vielleicht mal sich Gedanken drüber machen, welche Seite denn recht haben könnte. Aber so wie die im Moment geführt wird, ist das Ideologie. Irgendwelche FDP und Co-Trottel, Neoliberale, die rumtönen von wegen, ja, aber die Leistungsträger könne man doch nicht noch mehr belasten. Dummerweise sind die Spitzensteuersätze seit Jahrzehnten immer weiter rückgängig gewesen. Die zahlen also deutlich weniger als noch vor Jahrzehnten. Und haben mehr Geld. Er wünschte sich, dass die Debatte in Deutschland anders geführt werde, betonte der BDI-Präsident. Es sei jetzt nicht die Zeit, über Steuererhöhungen zu reden, da die Unternehmen die Auswirkungen der jüngsten Krise noch nicht überwunden hätten. Soweit ich weiß, ging es gar nicht um Unternehmen, sondern um Besteuerung von Privatleuten, die zu viel Geld haben. Und das Argument mit, man kann doch jetzt noch nicht, weil wir haben die Krise doch noch nicht überwunden, könnte er vielleicht schon mal umschwenken, die nächste Krise kommt doch schon. Dumm. Ich bilde mir ein, dass da entweder irgendwo ein Auto oder ein Motorflugzeug im Hintergrund zu hören ist. Aber eh zu leise. Aber ja, habe ich mir letzten Freitag hier reingeklebt. Auch am letzten Freitag habe ich mir dann die Lehzahl reingeklebt. Manager der pleitegegangenen US-Bank Lehman Brothers habe in einer Vergleichszahlung zugestimmt. Der frühere Vorstandschef Richard S. Fult Jr. und 12 seiner Kollegen wollen 90 Millionen Dollar zahlen, um eine Klage von Aktionären abzuwenden. Diese hatten die Lehman Manager angeklagt. Fair. Sie in den Monaten vor der Pleite über den Zustand der Bank getäuscht zu haben. Die Zahlung wäre die bisher größte von Verantwortlichen der Bank. 90 Millionen. Ui. Wie viele Milliarden haben die doch gleich gekriegt? Ach, die haben gar kein Geld vom Staat gekriegt, ja dann. Wie viele Milliarden haben die verbrannt, als sie pleite gegangen sind und plötzlich die ganze Bankenwelt in Panik geraten ist, dass ihnen das doch auch passieren könnte? Eben. So, und dann ist der Aufschwung übrigens langsamer, verkündet letzten Freitag der über lange Zeit krisenresistente deutsche Job-Aufschwung wird nach Prognosen von Großbanken in den kommenden Monaten an Tempo verlieren. Zwar sei man von einer Job-Krise weit entfernt, betonten Volkswirte und Analysten deutscher Großbanken. Dennoch werde das getrübte Geschäftsklima unweigerlich auf den Arbeitsmarkt durchschlagen, prognostizierten die Fachleute. Erste Großbanken überdenken bereits ihre optimistische Arbeitsmarktprognose für das kommende Jahr. Ach. Schön, dass sie es auch merken. Was übrigens geholfen hätte, wäre, wenn man rechtzeitig eine Binnenkonjunktur angekurbelt hätte. Nur dummerweise haben wir keine Binnenkonjunktur, weil Löhne und Gehälter erhöhen, das geht ja mal gar nicht. Wir hatten doch erst vor 5 Jahren eine Krise. Na gut, 5 Jahre ist nicht her, aber wir hatten doch gerade erst kürzlich eine Krise, da können wir doch jetzt noch nicht wieder. Wir müssen doch erst wieder Gewinne in unsere Koffer fahren. Und dann ist leider die nächste Krise, dann können wir leider nicht mehr erhöhen. Na, also hätte man eine Binnenkonjunktur angeschaufelt, dann hätte man ja vielleicht noch irgendwie eine sich selbst erhaltende Konjunktur haben können, die eben nicht davon abhängig ist, dass andere Staaten auch immer noch ihre Wirtschaft ankurbeln mit Geld, was dann letztlich in Deutschland landet. Aber hey, dann droht die CSU mal eben dem Euro. Die CSU erwägt nämlich in der Euro-Schuldenkrise ein weitgehendes Mitspracherecht des Bundestages zu verankern. Die nationalen Parlamente müssten jeder Hilfsmaßnahme zur Rettung der Gemeinschaftswährung zustimmen. Das war dann auch irgendwie Debatte der Woche. Wie dann bei der nächsten Runde Euro-Geldverschwendungsrettungspaket man denn vorgehen könne, damit das Parlament jeden Furz mit abnicken muss. Und ja, da gab es dann andere Leute, die meinten, ja, also wir können ja irgendwie eine Parlamentsmitbestimmung machen, aber wenn die jeden Furz mitbestimmen wollen, da kommen wir ja nie zu irgendwas. Und ja, Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist dann letztlich gewesen, dass sie sich irgendwie noch nicht geeinigt haben. Aber hey. Dann gab es eine Abstimmendrohung, dass nämlich der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Kauder das Mitspracherecht des Bundestages bei den Eurohilfen bekräftigt hat. Die Entscheidung des Bundesfinanzministers im Leitungsgremium des Euro-Rettungsschirmes müsse von einer parlamentarischen Beratung abhängig sein, sagte Kauder im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Allerdings sollte das Beratungsverfahren auch praktisch machbar sein. So könne es Situationen geben, in denen der Haushaltsausschuss entscheide, in anderen Fällen müsse nach Überzeugung der Unionsfraktion der gesamte Bundestag beteiligt werden. Kauder mahnte zugleich Respekt vor den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank an. Ja, Jungs, Mädels, vielleicht wäre es mal irgendwie an der Zeit, wenn ihr das erstmal im Plenum beratet und nicht irgendwie da Kauder alleine verkündet, was denn jetzt der Bundestag zu beschließen habe, weil Kauder alleine hat genau gar keine Auswirkung, der ist eine Stimme. Also eigentlich ruhig, offiziell. Indem es nämlich offiziell so lange debattiert, bis ihr irgendwann zu einem Ergebnis kommt, habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Auch von Sonntag gab es dann Brüderlegen. FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle bewertet den deutsch-französischen Vorschlag einer europäischen Wirtschaftsregierung skeptisch. Die Euro-Schuldenkrise löse man nicht, wenn man quasi einen europäischen Finanzminister habe, sagt er im ARD-Bericht aus Berlin. Stattdessen sollten die Sanktionen gegenüber Ländern, die den Stabilitätspakt verletzen, verschärft werden. Hat Deutschland eigentlich schon Strafen bekommen dafür, dass sie die Ersten waren, die den Stabilitätspakt verletzt haben? Nein, warum nicht? Können wir die nicht noch nachträglich einführen? Na, also ganz putzig war dann auch Merkel irgendwann in der Woche, die da verkündet hat, nein, also Eurobonds würden ja nicht helfen. Am Montag hat die SPD dann gemerkelt. Die SPD will Gesetzen der Bundesregierung zur Euro-Stabilisierung zustimmen. Dies geschehe nicht, um Kanzlerin Merkel zu helfen, sondern aus Verantwortung für die Sache, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Oppermann. Falls Frau Merkel jedoch in dieser Situation keine eigene Mehrheit bekomme, dann wäre sie politisch gescheitert, sagte Oppermann der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Da gab es dann irgendwie Kommentar von Spreng, natürlich wird Merkel nicht scheitern. Da wird dann rechtzeitig, werden die Abgeordneten dann in Hinterzimmern darauf getrimmt, dass mindestens genügend in der Anzahl da sind, die immer noch brav nicken. Von daher dieses ganze, ja, aber das Parlament müsse mitentscheiden, ist auch Blödfug, weil die Entscheidungen sind schon längst gefallen. Alles, was jetzt noch passiert, ist im Wesentlichen die Frage, wer dann brav nickt und wie sie brav nicken. Aber brav nicken werden sie, weil das ist doch alternativlos. Aber ja. Am Montag habe ich mir dann die CSU gegen alles hier reingeklebt. Die CSU ist für die Reform des Euro-Rettungsschirms, lehnt aber eine europäische Wirtschaftsregierung strikt ab, machte Parteichef Horst Seehofer vor einer Sitzung des CSU-Präsidiums in München deutlich. Die CSU sei eine Partei Europas, sind immer eine Partei der Geldwertstabilität, bla, eine Partei Europas. Die CSU ist eine Partei, die in Deutschland nur in Bayern existiert. Die sind also von daher schon mal gleich gar keine Partei Europas. Sonst könnten sich auch irgendwelche rechten Vollnasen hinstellen und sagen, sie seien eine Partei Europas, weil, meine Fresse, also okay, rechte Vollnasen, CSU, ja, ich habe da jetzt nichts gesagt, und der solide Haushaltspolitik gewesen, sagte Seehofer, die CSU wolle beides, er sprach sich klar gegen Eurobonds aus, Europaparlamentarier wollen heute in Brüssel mit Spitzenvertretern der Euro-Währung über die Entwicklung in der Schuldenkrise debattieren. Ist von Montag und er fällt in die Kategorie Blablub. Eurobonds gibt es nicht wegen, weil darum. Ja, auch ganz putzig irgendwie, ich weiß gar nicht, habe ich das hier reingeklebt, die letzten Meldungen zum Thema Finanzratsanktionssteuer von wegen, ja, aber das müsste dann gleich in ganz Europa, nicht nur Euro-Europa eingeführt werden. Jungs, Mädels, ihr habt noch nicht begriffen, dass Merkel dem zugestimmt hat, weil sie genau weiß, dass das nicht kommt. No. So, Spartalien, in Italien müssen Reiche nun doch nicht mit Steuererhöhungen rechnen. Die Sondersteuer war Teil des milliardenschweren Sparpakets Italiens. Das Büro von Ministerpräsident Silvio Berlusconi teilte mit, stattdessen sollten die Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung verschärft werden. Berlusconi kündigte weitere Änderungen an, bla bla bla. Oder anders ausgedrückt, statt da, wo das Geld rumliegt, einfach mal reinzugreifen und ein bisschen mehr mitzunehmen. Nehmen Sie von denen, die eh kein Geld haben, von den Armen, weil Steuerhinterziehung verhindern, haha, lustig, haha. Ich lach mal bei Gelegenheit, wenn mir langweilig ist, haha. Na, also, Sie wissen das. Was wird das, wenn es fertig ist? So, dann gibt es eine Negativjunktur. Wiesbaden-DPA-Rezessionsängste haben die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal 2011 gebremst. Nach dem fulminanten Jahresstart schwäche sich das Wachstum im Vergleich ersten Vierteljahr deutlich auf 0,1% ab, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Ja, statistisch, ich weiß. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts kam auch wegen der Staatsschuldenkrise im Euroraum und der schwächelnden US-Konjunktur fast zum Erliegen. Zusammen mit höheren Energiepreisen habe das den privaten Konsum erstmals seit dem Krisenjahr 2009 wieder ins Minus gedrückt. Vielleicht könnte das auch was damit zu tun haben, dass es keine Lohnerhöhungen gab. Beziehungsweise, dass sie im April oder mit den Aprilzahlen sich ja gebrüstet haben. Da, 1,6%, ja, bei einer Inflation von 2,3 sind 1,6 immer noch minus Dings. Ich kann nicht Kopf rechnen. Show, genau. Vom letzten Freitag, BP droht E10. Weil in der Debatte um den umstrittenen Biosprit E10 hatte BP gedroht, die Autofahrer zur Kasse zu bitten. Hintergrund seien Strafen, die den Konzernen bevorstehen, falls sie ihre vorgeschriebenen Quoten an Biokraftstoffe nicht erreichen, sagte der Chef der Aralmutter BP Europa, Uwe Franke, den Zeitungen der Essener Watz-Gruppe. E10 hätte schon längst flächendeckend eingeführt werden sollen. Wegen mangelnder Akzeptanz durch die Autofahrer hatte die Branche die Umstellung jedoch auf halbem Wege gestoppt. Und jetzt wollen sie also die Strafen, die sie da bezahlen wollen, beziehungsweise wollen sie nicht, haben sie schon, auf die Treibstoffpreise draufgepackt. Frei nach dem Motto, ob man jetzt E10 kauft oder nicht, man bezahlt's. Super. Schuh, dann gibt's ein CLEC-U, nämlich der CDU sind im August 2009... sind sie Opfer eines Angriffs geworden. Darüber informierte die Partei am Freitag betroffene Mitglieder per E-Mail. Was? E-Mail? Sowas haben die schon? Neumodischer Quark. Es habe sich herausgestellt, dass die Einbrecher beim Angriff Zugriff auf Mitgliederdaten hatten und diese dann am 12.08.2011 im Internet veröffentlichten. Frage ich mich, warum zum Fick dauert es bei der CLEC-U eigentlich so ewig, bis die mal mitkriegen, dass sie im August 2009, also vor 2 Jahren, mal Opfer eines Angriffs geworden sind. Haben die es nicht mitgekriegt? Oder sind deren Admins zu blöd zu begreifen, wie man irgendwie Logs liest? Oder waren die Angreifer so perfekt, dass sie überhaupt keine Spuren hinterlassen haben und dass dummerweise man erst aus den veröffentlichten Daten mitgekriegt hat, dass übrigens Daten abhandengekommen sind? Aber hey. So, dann Neues von der Regierung. De Redere gibt's da. Rostock DPA. Verteidigungsminister Thomas Le Maizière hatte die deutschen Reeder aufgefordert, selbst mehr für den Schutz ihrer Schiffe vor Piratenangriffen zu tun. Er sehe nicht ein, wenn nur ein Siebtel der Schiffe von deutschen Reedern unter deutscher Flagge fährt. Das in jedem Fall nach der deutschen Marine gerufen werde. Der muss ich ihm ausnahmsweise mal recht geben. Das ist ja mein Punkt, den ich letzte Woche auch versucht habe rüberzubringen. Dass wenn hier doch irgendwie Firmen sich offiziell als deutsche Firmen hinstellen, aber ihre Schiffe unter was weiß ich welchen Flaggen fahren lassen, weil sie da dann weniger Steuern für bezahlen, die dann aber nicht angekrochen kommen sollen, wenn sie dann irgendwelche Hilfe von Deutschland haben wollen. Das geht dann nicht. Entweder die zahlen hier Steuern, ja, ist teuer, kann man weniger Geld als Gewinn beiseite schaffen, oder sie kriegen halt keinen Schutz. Ja, müssen sich entscheiden, was sie haben wollen. Beides gibt's nicht. Sagte er der Ostsee-Zeitung in Rostock. Zugleich verteidigte der Minister den möglichen Einsatz privater Sicherheitsdienste zum Schutz vor Piratenangriffen als gute Lösung. Derartige Dienste müsste nach einem internationalen Regelwerk zertifiziert werden. Putzig. Von mir aus sollen die Reeder sich selber was ausdenken. Was hat die deutsche Regierung eigentlich darin zu suchen, wenn irgendwelche Firmen der Meinung sind, dass sie ihr Gelände irgendwie schützen wollen? Ja, ich meine, was kommt als nächstes, dass irgendwelche Betriebe rumnölen, wenn irgendwie bei denen eingebrochen wird? Dass sie dann Militär bei sich rumstehen haben wollen? Haben die noch den Arsch offen? Ja, haben sie. Kommt bestimmt auch noch. Dann gibt es die Zwangsabspeisung. Vertriebenen Präsidentin Erika Steinbach hat an die Bundesregierung appelliert, die seit Jahren diskutierte Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter zu verwirklichen. Beim Tag der Heimat des Bundesgetriebenen sagte Steinbach, Union und FDP hätten im Bundestag die notwendige Mehrheit, um eine Entschädigung durchzusetzen. Steinbach, die übrigens nirgendwo vertrieben wurde. Deren Vater war nur gerade als Nazi-Soldat irgendwo in den Ostgebieten unterwegs. Die sind also extra hingezogen, wo sie dann vertrieben wurden. Hui. Da sind sie erst aus dem, was jetzt schon, was weiterhin Deutschland ist, vertrieben worden, um dann von da, was damals dann dem Deutschen Reich gehörte, vertrieben worden zu sein. Aber ja, 2003 war ein Unionsantrag gescheitert, mit dem im Zweiten Weltkrieg im Ausland zur Arbeit gezwungenen Deutsche mit einer Einmalzahlung entschädigt werden sollten. Ja, also für mich klingt das Ganze nach einer Abspeisung. So frei nach dem Motto, ja, und dann geben wir denen mal irgendwie 3,50 Euro. Also denen, die noch leben. Viele sind es ja wahrscheinlich eh nicht mehr. Und allen anderen sagen wir, sorry, tut uns leid, komm nicht wieder vor. So, dann gibt es die Maut-Tagesordnung. Kanzlerin Angela Merkel will die Einführung einer Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen nun doch in der Regierung besprechen. Ach, trotzdem steht sie dem von der CSU angeheizten Thema weiterhin skeptisch gegenüber. Wenn ein Koalitionspartner über ein Thema reden möchte, komme das auf die Tagesordnung, sagte Merkel der Bild am Sonntag. An ihrer grundsätzlichen Einstellung zur Pkw-Maut habe sich nichts geändert. Die Autofahrer würden heute schon genug zum Straßenbau und zum allgemeinen Haushalt beitragen. Ja, aber doch nicht Autofahrer aus Dollar-Ausland. So, Zensursula will dann VSE, genau, Vereinigte Staaten von Europa. Bundeszensurministerin, Arbeitsministerin von der Leyen fordert als Konsequenz aus der Euro-Schuldenkrise den Ausbau Europas. Ihr Ziel seien die Vereinigten Staaten von Europa, nach dem Muster der föderalen Staaten Schweiz, Deutschland oder USA, sagte die CDU-Politikerin dem Spiegel. Wenn wir das konsequent machen, dann haben wir bald drei Ebenen von Regierung, nämlich einmal irgendwie vier Ebenen. Einmal die Kommunen, dann haben wir die Länder darüber, dann haben wir den Bund darüber, dann haben wir Europa darüber. Am Ende erreichen wir überhaupt gar nichts mehr, aber hey, ja, regiert euch tot, macht. Warum muss ich das eigentlich miterleben? Um im globalen Wettbewerb zu bestehen, reiche eine gemeinsame Währung nicht aus. Notwendig sei eine politische Union. Bla, 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 bla. Also Zensursula will Vereinigte Staaten von Europa. So, dann gibt es Merkur-Ali-Dauer. Bundeskanzlerin Angela Merkel glaubt, auch nach der Bundestagswahl 2013, das Regierungsbündnis mit der FDP fortsetzen zu können, sagte sie der Blöd am Sonntag. Was ich mich da frage, ob sie irgendwie in den letzten, 12 Monaten mal was von Umfragen gehört hat, die relativ konsequent die FDP unter der 5%-Hürde gesehen haben. Ne, wo auch irgendwie nicht viel darauf hindeutet, dass sich in näherer Zukunft viel ändern könnte. Und nein, auch nicht mit irgendwelchen Steuersenkungen. Merkel sagte, dass die Koalition die gesamte Legislaturperiode überdauern werde. Ja, das werden sie einfach deswegen, weil denen allen klar ist, sobald Neuwahlen sind, ist die FDP raus. Na, mit knapp an der Grenze zu 5%. Sagen wir mal großzügig, sie kommen gerade noch in den Bundestag. Dann sind das trotzdem wenig genug, dass eine CDU damit nicht regieren könnte. Eine CDU, CSU von mir aus. Einen Koalitionswechsel innerhalb der Legislaturperiode schloss die Kanzlerin aus und warf den Oppositionsparteien eine unseriöse Finanzpolitik in der Euro-Krise vor. Ey, die Oppositionsparteien haben in der Euro-Krise gar keine Politik gemacht. Die sind Oppositionsparteien. Das ist das Schöne an Oppositionsparteien. Die können alles besser wissen. Weil die nämlich keine Entscheidungen treffen. Das könnte Frau Merkel aber auch noch aus ihren eigenen Oppositionstagen wissen. Aber hey. Merkel lobte die gute Zusammenarbeit mit FDP-Chef Philipp Rösler. Toll. Dann gibt's die Hund-Tipp-Pflege. Arbeitgeberpräsident Dieter Hund hat die Koalition aufgefordert, die Pflegereform ohne Mehrkosten durchzuführen. Durch Umschichtungen sei es möglich, Demenzerkrankungen stärker als bislang zu berücksichtigen, sagte Hundet der DPA. Gesundheitsminister Daniel Bahr will unter anderem eine Besserstellung der immer zahlreicheren Demenzkranken erreichen, blablabla. Also der Hund sagt im Wesentlichen, braucht er gar nicht irgendwie auf irgendwelche private Blub umstellen. Ihr könnt das Geld einfach umschiften. Ob das stimmt, keine Ahnung. Soweit ich weiß, ist irgendwie die Pflegeversicherung der Teil, der im ganzen Kranken- und Co-System noch am wenigsten Geld rumliegen hat. So, auch am Sonntag gab es dann die Zwangsablehnung, wo nämlich Bundesinnenterror Hans-Peter Friedrich die Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter ablehnt. Er reagiert damit auf eine Forderung von getriebenen Präsidentin Erika Steinbach, die blöd am Sonntag schreibt, der Minister habe Steinbach seine Haltung in einem Brief mitgeteilt. Deutsche Zwangsarbeit im Ausland nach dem Zweiten Weltkrieg gelte als Massenschicksal, das nicht entschädigt werden könne. Außerdem habe das Innenministerium keine Mittel für Zahlungen in Höhe von einmalig 5.000 Euro an jeden Betroffenen. Friedrich rechnet mit bis zu 100.000 Berechtigten. Wer hat das Memo noch nicht gekriegt, dass nur noch die jetzt noch Überlebenden entschädigt werden sollen und nicht deren Angehörige? Aber ja, gab's am Sonntag. Auch am Sonntag habe ich mir hier die FDP-Welle reingeklebt. Weil da war ja gerade großes Buhai rund um Westerbrülle. Und das große Buhai, das führte dann dazu, dass Philipp Rücktritt, Rösler, eine Ablösung Westerwelles als kommt nicht in Frage verkündet hat, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa nach Beratung in der FDP-Spitze. Der Außendödel habe mit seinem Lob für den Libyen-Einsatz der NATO spät, aber nicht zu spät eingelenkt, hieß es aus der Parteiführung. Dann gab es auch noch, Rösler hat sich dann glatt vor die Presse gestellt und verkündet, ja, also der Außenminister, der tut nur, was sein Parteivorsitzender, ich, ihm sagt. Und das hat er getan. Ein Stückchen später ist Westerwelle dann hingegangen und gesagt, Moment, nö, ich tue das, was ich will. Oder anders ausgedrückt, die fallen sich gegenseitig in den Rücken. Wo ist meine Popcorn-Packung hin? Verdammt. Mehr Popcorn. So, da gab es auch das Gerücht, dass Westerwelle zurücktreten könnte, weil da ist jetzt gerade irgendwie in der vergangenen Woche irgendeine Blubberkonferenz von der FDP gewesen. Und da hieß es vorher, es könnte sein, dass er da eine Vertrauensfrage stellen würde oder gleich hinschmeißen würde. Aber das haben sie dann alles geleugnet und ja, der Blub. Dann hat Rösler verkündet, er wolle einen neuen Dialog mit den Gewerkschaften beginnen. Das Verhältnis zu den Gewerkschaften sei in der Vergangenheit nicht immer spannungsfrei gewesen, sagte Rösler der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post. Das wolle er ändern. Die Arbeitnehmervertretungen seien ein wichtiger Teil der Gesellschaft und er sei gerne bereit, den Dialog mit ihnen aufzunehmen. Dabei könne es beispielsweise um die Beteiligung von Mitarbeitern an Betrieben gehen und darum, wie man diese mit Anreizen unterstützen könne, fügte Rösler hinzu. Der ist Zuckerbrot und Peitsche, ja. Aber kommt ja nicht auf die Idee, mehr Gehalt zu verlangen. So, dann gab es da auch noch einen Brüller von Philipp Rösler von wegen, für Guido Westerwelle wird die Luft dünner. Nach der Verständigung der FDP-Spitze auf ein Festhalten am umstrittenen Außenminister hat Parteichef Philipp Rösler in der Rheinischen Post deutlich gemacht, dass dieser wie alle FDP-Minister sich zu bewähren habe. Westerwelle hatte den Erfolg der libyschen Rebellen, bla 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 bla. Na, also, der ist in Bewährung und das sind aber alle. Aha. Ja, also wenn es ihr mich fragt, hat sich Herr Rösler weder als Gesundheits- noch als Wirtschaftsminister bisher bewohren. Bewährt? Bewahren? Ach, egal. Na, also, ja, aber Guido sei auf Bewährung. Der Bewährungs-Guido. Westerwährung. Fand ich irgendwie lustig. Vor allen Dingen, weil irgendwie jetzt da der Rösler so tut, als wäre er irgendwie die einzige Figur, die da irgendwas zu entscheiden hätte. Zensarmut. Bundesarbeitsministerin von der Leyen lehnt einen Zeitungsbericht zufolge eine Sockelrente zur Bekämpfung von Altersarmut ab. Die CDU-Politikerin sei auch gegen eine Rente nach Grundeinkommen, berichtet die Berliner Zeitung. Gehe aus der Antwort auf eine Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion hervor. Darin heißt es, Altersarmut werde durch eine Sockelrente nicht in der Form verhindert, dass eine eigenständige Mindestsicherung für Bedürftige erreicht werde. Für Rentner mit durchschnittlichem oder hohem Einkommen würde das Rentenniveau reduziert. Ja und? Wo ist das Problem? Na, es gibt Leute, die ohne arbeiten gehen zu würden, nebenbei, nee, ohne dass sie nebenbei arbeiten gehen würden, schlicht kein Geld hätten, nicht genug, um zu überleben. Es gibt ja auch Hartz-IV-Rentner. Die kriegen also Rente und dann dazu noch Hartz-IV. Aber ich meine, ich glaube auch nicht, dass ich noch irgendwie eine Rente kriege, von der ich auch noch ansatzweise leben kann. Von daher, ja. Aber hey, Zensursula steht total auf Armut. Am Montag gab es dann Brot und Bullshit. Nach dem Wirbel im Außenminister Guido Westerbrülle will die FDP mit solider Arbeit im Tagesgeschäft und scharfem Profil bei der Euro-Rettung wieder punkten. Vor der Herbstklausur der Bundestagsabgeordneten sagte Fraktionschef Rainer Brüderle in dpa, die FDP werde mit ihren Brot- und Butter-Themen überzeugen. Steuersenkung? 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 Weil, die haben keine Themen mehr. Na, SLS wuselt da vor sich hin, aber ganz alleine. Und ja, ne, also die haben keine Brot- und Butter-Themen. Dazu gehören in erster Linie auch die Stabilität der Währung, aber auch Fragen wie Bildung, Bürgerrechte und eben Steuergerechtigkeit. Die FDP-Fraktion berät von morgen bis Donnerstag auf Schloss Binsberg bei Köln über ihre Strategie für die kommenden Monate. Genau, habe ich mir am Montag reingeklebt. Am Dienstag gab es dann FDP 10. Die FDP hat nämlich die Einführung des sogenannten Biospritz E10 in Deutschland für gescheitert erklärt, hat FDP-Fraktionsvize Düring der Passauer Neuen Presse verkündet. Es könne nicht Sinn der Sache sein, dass sich die Mineralölbranche an der Erfüllung der Biokraftstoffquote vorbei mogele und drohenden Strafzahlungen vorab bei den Kunden eintreibe. No? Also ja, die FDP erklärt E10 für gescheitert. Ja, ich habe E10 schon vor Ewigkeiten für gescheitert erklärt, aber auf mich hört ja keiner. Vestamenti aus der FDP-Spitze sind Spekulationen zurückgewiesen worden. Außen Guido Ministerwelle wolle nach der Landtagswahl in Berlin abgelöst, solle nach der Landtagswahl in Berlin abgelöst werden. Keine Angst, wird er, wenn die FDP in Berlin nämlich an der 5%-Hürde scheitern sollte, wovon im Moment auszugehen ist, dann ist klar, dass die Debatte nochmal neu hochtritt. Von wegen, was machen mit Guido? Wie den entsorgen? Na, also der soll da jetzt einfach erstmal so lange im Amt bleiben, bis er dann als Scapegoat Dings entsorgt werden kann. So, dann hat Rösler ein Basta-Wort gesprochen. Zum Auftakt der dreitägigen Klausurtagung der FDP-Bundestagsfraktion hat Parteichef Rösler die Personaldebatte um Außenminister Westerwelle für beendet erklärt. Als ob Herr Rösler irgendwie dem Volk vorzuschreiben hat, worüber es zu reden hat. Beziehungsweise in diesem Falle eher den Zeitungen, weil das Volk interessiert sich doch gar nicht für das Genöle. Ich habe es auch nur deswegen mitgenommen, weil ich es irgendwie putzig fand, wie sie Westerbrülle jetzt absägen. Also ich meine, ja, wären sie irgendwie konsequent gewesen, hätte die FDP Westerbrülle in dem Moment aus dem Amt entfernt, als er den Parteivorsitz los wurde. Weil als Außenminister ist der Kerl einfach völlig ungeeignet. Und wenn jetzt dann Rösler auch noch sagt, ja, der sagt doch eh nur das, was ich ihm sage, dann ist der weltweit unglaubwürdig, weil der kann doch nie mehr irgendwo hingehen und sagen, ja, so und so machen wir das. So, die CDE10 gibt es da nämlich auch. Die Union will anders als der Koalitionspartner FDP an E10 festhalten. Es gebe keinen vernünftigen Grund, die Einführung von E10 rückgängig zu machen. Doch den, dass E10 nicht funktioniert. Dass es nicht genommen wurde. Niemand wollte es haben. Wäre vielleicht mal irgendwie ein triftiger Grund. Und nachdem da dann irgendwie Felder, die normalerweise für Nahrungsmittelerzeugung und mutmaßlich in weit weg genutzt werden, nimmt man also Leuten Nahrungsmittelgelegenheiten weg, um den Scheiß zu erzeugen. Das kann ja nun nicht im Sinne sein dessen, was man irgendwie offiziell haben will. Aber ja, habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. Auch am Mittwoch gab es den FD-Plan. Am Tag nach dem Westerwelle-Machtwort von Parteichef Philipp Rösler will sich die FDP wieder um Sacharbeit kümmern. Das haben sie doch noch nie gemacht. Und zwar wollten sie eine Benzberger Erklärung mit liberalen Schwachpunkten, Standpunkten zur Sicherung von Wachstum und der Beschäftigung festlegen. Schwerpunkte die Europapolitik mit der Euro-Rettung, die Forderung nach einer Entlastung der Bürger bei Steuern und Abgaben, mehr Zuwanderung ausländischer Fachkräfte und flexiblere Lösungen für den Arbeitsmarkt. Also, Jungs, Mädels, ihr sollt alle nicht mehr davon leben können, dass ihr arbeitet und Steuersenkung für die Reichen. Kurz zusammengefasst. Toll. Die will ich. Nie. Dann gab es eine Tagesschau-Meldung, dass nämlich Jobcenter dafür verantwortlich sind, wenn sie Hartz-IV-Empfängern einen rechtswidrigen 1-Euro-Job zuweisen. Hat das Bundessozialgericht in Kassel bei einer öffentlichen Verhandlung am Tag der offenen Tür nämlich entschieden. Und zwar ging es darum, dass da eine Frau bei irgendwie einer Diakonie oder irgendwie sowas als Putzfrau eingesetzt wurde mit 20 Wochenstunden und dafür aber eben nur 1 Euro gekriegt hat pro, keine Ahnung, also halt 1-Euro-Job, viel zu wenig. Und die war aber der Meinung, dass sie eigentlich, da gibt es einen Tarifvertrag für Reinigungskräfte in der Branche, und da war sie der Meinung, dass sie dann also hier den Tarifvertrag eigentlich erfüllt bekommen hätte sollen. Ja, und das Gericht hat jetzt also entschieden, ja, also dann muss halt das Jobcenter aufstocken auf den Tarifvertragslevel, weil es handelt sich bei diesem 1-Euro-Job offensichtlich nicht um eine Arbeit, die sonst niemals hätte gemacht werden müssen und die auch sonst niemand hätte gemacht haben können. Und dass irgendwelche Diakonievereine sich da auf Kosten von anderen Leuten finanzieren, nur, das ist ja nun keine Überraschung. Gab's am Samstag. Am Sonntag hat dann Bouffier gegen das Geff-Urteil rumgepöbelt. Hessens Ministervollidioter Volker Bouffier zweifelte das Urteil im Fall Magnus Geffken an. Bouffier hält es für fraglich, ob dem verurteilten Kindsmörder eine finanzielle Entschädigung zusteht. Nun ja, also da hat das Gericht doch relativ eindeutig entschieden, ja, steht sie. Gut, ist ein Erstinstanzurteil, aber ja, also ich lese da jetzt keine Zweifel. Geffken habe ein schreckliches Verbrechen begangen. Ach, und das sorgt dafür, dass er seine Menschenrechte losgeworden ist. So, Würde des Menschen ist unantastbar oder so. Herr Bouffier, es gibt da so ein kleines Büchlein, was ich Ihnen mal empfehlen kann. Nennt sich Grundgesetz. Lesen. Wir müssen auch nicht weiter als bis Artikel 1 lesen. Aber lesen und verstehen, wenn's geht. Er sei zwar rechtswidrig behandelt worden, habe aber keinen Körperschaden erlitten, sagte Bouffier im HR-Fernsehen. Ach. Also okay, es gibt genügend Zweifel dran, dass die psychischen Schäden, die der Kerl dann da vorführen wollte, irgendwie mehr so Vorführung sind. Aber trotzdem, Folter geht gar nicht. Na, das ist eigentlich mehr eine Strafe für den Staat als eine Strafe, eine Belohnung für den Geffken. Er finde es richtig, dass ein Obergericht noch einmal mit dem Fall beschäftige. Das Land Hessen hatte Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt eingelegt. Na, mit der offiziellen Begründung von wegen, ja, aber die kriegen doch da schon angedroht, wenn sie jetzt nochmal was Böses machen, dann kriegen sie sogar eine Geldstrafe. Lächerlich. So, die Bachkuh ist da wieder aufgetreten. Die Party-Darling Michelle Bachmann erklärt der staunenden Presse, dass das Erdbeben neulich und Irene Nachrichten Gottes waren, weil er mit der Politik Obamas unzufrieden sei. Da fiel dann auch ihrer Pressesprecherin nichts mehr zu ein und sie hat dann die "Das war doch bloß ein Witz"-Karte gezogen. Nee, klar. Schöpfhilfe. Hab ich mir am Montag eingeklebt. Am Mittwoch. Weise Jobs. Die aktuelle Konjunktureintrübung wird sich nach Einschätzung des Chefs der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, nicht negativ auf den deutschen Arbeitsmarkt auswirken. Viele Firmen suchten weiter nach Arbeitskräften, nach Billigkräften suchen die, nicht nach Arbeitskräften, nicht nach Leuten, die von dem, was sie dann tun, auch leben können. Aber hey, fürs gesamte Jahr 2011 rechnet er weiterhin mit einer durchschnittlichen Arbeitslosigkeit von 2,9 Millionen. Was im Zweifelsfall daran liegt, dass sie die Statistiken so zurecht fuschen. Das sind nicht wirklich 2,9 Millionen Leute, die davon leben können, was sie da tun. Aber ja. Na, also wie viele können davon leben, ist die Frage, die ich bei diesen Meldungen immer wieder in den Raum stelle. Ich habe da auch noch nicht eine einzige Antwort zu vernommen. Gut, mag daran liegen, dass auf mich eh keiner hört. So, dann kommen wir zur Musikecke. In der Musikecke wohnt ein Stück Musik. Das ist kurz, aber knackig. Vom Barenfeld Sonntag 19.31 Uhr habe ich in 2 Minuten 20 Rapalier mit Loch Lomond. Den habe ich mir schließlich gewünscht. Mein größtes Problem war, dass die den gespielt haben, während auf der anderen Bühne da auch gerade noch irgendwas im Gange war. Und dass der Titel nicht laut genug ist, um die andere Bühne da auszudröhnen. Aber ja, kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Gefolgt von Zapp, Politiker und das Netz in 5 Minuten 58. Die Frau, die da zu hören ist, die kommt nebenbei von Digidöns. Auch wenn ich den Namen gerade schon wieder völlig vergessen habe, habe ich mir aber auch nicht aufgeschrieben. Also 5.58 ist das dann lang. Kriegt ihr dann auf die Ohren und ich sage dann, danke fürs Anhören. Runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Teil 2 ist grün, Teil 1 ist auch grün. 9.55 Uhr. Und für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt für das, was ich hier gemacht habe, zum Beispiel, seid total anderer Meinung, Rösler ist großartig und Westerwelle, der sollte noch Kanzler werden oder was weiß ich, fühlt euch dazu eingeladen, mit mir zu disagreeen, indem ihr mir zum Beispiel einen Kommentar im compiblog.de unter Kompott 280 Teil 2, das ist der hier, einstellt oder mir eine Mail an compiblog@googlemail.com schreibt, mich bei Twitter @compot anquatscht oder bei Google Plus erwähnt. Sollte ich alles mitkriegen? 55. Stimmt. So, und dann viel Spaß mit Loch Lomond und den Politikern und das Netz. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
And young money breeze, where the sun shines all over Loch Lomond. Ah, me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Say you'll take the high road, I'll take the low road. I'll be in Scotland for you, where me and my true love will never meet again, on the bunny, bunny banks of the Lowland. There's there where we parted by yon shady glen, on that steep, steep side of the Lowland. But in deep purple hue, oh, the Highland hills you feel, and the moon coming out in the gloaming. Say you take a high road, and I'll take a low road. I'll be in Scotland before you, but me and my true love will never meet again on the bunny, bunny banks of the Lowland. Where the wee birdies sing and the wildflowers spring, and in sunshine the waters are sleeping, but it's broken hearted Ken's knee second spring again, and the wee fool might cease in the greeting. You'll take a high road, I'll take a low road. I'll be in Scotland before you, but me and my true love will never meet again on the bunny, bunny banks of the Lowland.
Diese Tat wurde zwar von einem Einzeltäter begangen, aber im Internet geboren.
Wenn das Internet zum Tatort wird und wenn der Rechner zum Tatmittel wird.
Ja, die Gefahr wächst, und zwar von Woche zu Woche.
Alles, was Politiker sagen, ist immer zu einem gewissen Bestandteil Taktik. Und alles, was Politiker zum Internet sagen, ist ein großes Profilierungsfeld.
Hier konnte er sich profilieren. Innenminister Hans-Peter Friedrich eröffnete im Juni das Cyberabwehrzentrum der Bundesregierung, die Antwort der Politik auf die Gefahren aus dem Netz.
Jetzt beschreiten wir mit diesem Cyberabwehrzentrum nochmal eine neue Dimension des Abwehrkampfes, weil auch die Angreifer immer in neue Dimensionen vordringen.
Cyberabwehrzentrum ist schon so ein sehr groß klingendes Wort, was gleich, also ich habe da gleich Bilder im Kopf mit Abwehrschirmen und vor allem viel Manpower und viel Maschinerie. Und wenn man mal ein bisschen hinter die Kulisse guckt, ist es ja eigentlich genau das, was dabei fehlt.
Der Name reine Polit-PR. Das Abwehrzentrum ist lediglich eine Kommunikationsstelle mit 10 Mitarbeitern. Doch viele Medien fallen auf die Nebelkerze herein, feiern Friedrich als Cyberkämpfer. Auch er ein Kämpfer für mehr Netzsicherheit. Hans-Peter Uhl, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Kurz nach den Attentaten in Norwegen prescht Uhl vor, behauptet öffentlichkeitswirksam:
Diese Tat wurde zwar von einem Einzeltäter begangen, aber im Internet geboren.
Richtig ist, Breivik hat über das Internet seine radikalen Gedanken verbreitet, seine menschenverachtenden Thesen mit Gleichgesinnten ausgetauscht. Dann tötete er 77 Menschen. Für Hans-Peter Uhl ist das Internet ein Mittäter.
Das folgt einer Logik, die man immer viel zu oft in Deutschland findet. Man tut so, als wäre das Medium schuld an dem, was über das Medium verbreitet wird. Man würde auch nicht bei einer Zeitung auf die Idee kommen, das Papier sei schuld an den Worten, die man in der Zeitung findet.
Da ist sich jemand einfach nicht zu schade, eine so schreckliche Tat für seine eigene Politik zu instrumentalisieren.
Denn Uhl benutzt die Morde, um einen starken Staat zu fordern.
Wenn das Internet Tatort ist, muss der Staat sich ums Internet kümmern. Wo findet Volksverhetzung statt? Wo sind Hassprediger? Das geht nur per Vorratsdatenspeicherung.
Telefon- und Internetüberwachung in Deutschland als Antwort auf die Anschläge in Norwegen. Die Vorratsdatenspeicherung seit Jahren die angestrebte Allzweckwaffe der Konservativen. Doch Kritiker warnen, das Kontrollinstrument sei wirkungslos, gefährde die Freiheitsrechte von Bürgern. Hardliner wie Siegfried Kauder halten dagegen.
Es ist Mode geworden, die Freiheitsrechte des Bürgers in den Vordergrund zu stellen. Dabei vergisst man, dass der Bürger auch einen Anspruch auf Sicherheit, auf innere Sicherheit hat.
Ich glaube, dass für Politiker eines Lagers, das sich sehr stark über staatliche Absicherung vor Gefahren definiert, und das ist das konservative Lager, auch ein sehr großes Thema ist, die Kontrolle nicht zu verlieren.
Auch Innenminister Friedrich würde das Netz gern stärker kontrollieren. Als Reaktion auf die Morde in Norwegen kritisiert er in einem Spiegel-Interview die Anonymität im Netz, fordert, Blogger sollten mit offenem Visier argumentieren. Und weiter, politisch motivierte Täter wie Breivik finden heute vor allem im Internet jede Menge radikaler, undifferenzierter Thesen. Sie können sich dort von Blog zu Blog hangeln und bewegen sich nur noch in dieser geistigen Soße.
Das Böse entsteht genauso wenig im Internet wie das Gute, sondern Kriminalität und böse Gedanken entstehen in Menschen. Kriminelle Handlungen finden meist in der realen Welt statt. Und das Internet kann als ein Medium dienen, um zu kommunizieren, um Vorbereitung zu treffen, um zu organisieren, für Negatives wie für Gutes auch.
Friedrichs Worte machen Schlagzeilen. Als sein Ministerium tags drauf zurückrudert, hat sich die Nachricht längst verbreitet, sorgt für Aufregung im Netz. Friedrich will anonymes Bloggen verbieten. Doch nicht nur in Deutschland fürchten konservative Politiker das Internet. Beispiel England. Während der Unruhen erwägt Premierminister David Cameron, Teile des Internets abzuschalten. Er fordert medienwirksam eine Netzbeschränkung für Randalierer, will ein SMS- und Twitter-Verbot und sogar Twitter kappen.
Die Medien spielen eine sehr schwierige Rolle. Sie verbreiten sehr, sehr schnell Vorabmeldungen mit billigen Forderungen nach Amokläufen. Sie stellen Geschichten über das Internet so holzschnittartig dar und andere Medien übernehmen diese Darstellung wieder und wieder und wieder, sodass wir sehr schnell in einen sehr platten Diskurs kommen in Deutschland. Das ist der Sache nicht gerecht, das ist der schnellen Schlagzeile gerecht.
Doch der platte Diskurs wird auch im Internet gefördert. Auf jede Politikeräußerung folgt Häme. Keine Sorge, Freiheitsrechte sind nur eine Modeerscheinung, wird Siegfried Kauder verspottet. Sachliche Debatten mit der Gegenseite finden selten statt. Die Kluft zwischen Netzbefürwortern und Gegnern wächst. Dabei gäbe es durchaus Dialogbereitschaft.
Es gibt ja auch in jeder Partei vereinzelte Politiker, die gute Arbeit machen, die sich mit dem Internet beschäftigt haben, mit verschiedenen Organisationen zusammensetzen, ausgetauscht haben und auch in ihrer Partei versuchen, ein bisschen Lobbyarbeit für dieses Politikfeld zu machen.
Doch bislang dringen diese Politiker nicht durch. Weder in Berlin noch in den Medien. Der Feldzug gegen das Internet geht weiter. Die Angst regiert mit.